jetzt haben wir einen ganz spannenden Talk von den radikalen Töchtern. Und zwar haben wir Ceci Leonard und Katharina Haverich hier. Sie werden von ihrer Arbeit berichten und ihr könnt sehr gerne Fragen stellen. Und zwar zum Beispiel bei Twitter mit dem Hashtag RC3-Restrealität, auf dem RR-Sofa im passenden Strang oder auch im IRC-Chat. Ich übergebe dann hiermit und wir sehen uns später.
Ja, hi. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Ceci Leonard. Ich bin Aktionskünstlerin. Ich bin die Gründerin der Radikalen Töchter und ich war 8 Jahre im Zentrum für politische Schönheit. Da habe ich gearbeitet, politische Kunst gemacht, bin dann letztes Jahr ausgestiegen, weil die Radikalen Töchter unser Herzensprojekt geworden sind, mit denen wir letztes Jahr richtig an den Start gegangen sind. Wir freuen uns deswegen besonders, dass wir hier die Möglichkeit haben, beim CCC unsere Arbeit euch vorzustellen.
Ja, hi, ich bin Katharina Haverich, ich bin Performance- und Medienkünstlerin und Mitgründerin der Radikalen Töchter. Gut, dann starten wir mal ein bisschen brutal mit ein paar Zahlen, Daten und Fakten, weshalb es uns gibt. Wir sehen hier die AfD in den Landtagen. Auf der rechten Seite die aktuellsten Zahlen von 2019. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Brandenburg 23,5, Sachsen 2019 27,5 und Thüringen 23,4. Das ist schon mal recht schockierend. Geh doch mal eine Runde weiter, bitte. Wo die AfD am meisten Mitglieder hat, auch schockierend, ist natürlich Brandenburg, Sachsen und Thüringen mit 59, 57 und 56.
Achtung, da kommt eine Fliege rein.
Kleiner Fliegenschiss, nicht so schlimm. Ja, wir wollen einfach was rausfinden über die AfD und die AfD-Wählerinnen. Und
ja, und das Krasse ist halt so die Wahlergebnisse, ne? Wenn man da jetzt speziell mal hinguckt bei Brandenburg 2019, bei den jungen Leuten, um die es uns vor allem in unserer Arbeit geht, zwischen den 18- und 29-Jährigen sieht man hier, die AfD und die Grünen sind fast gleich auf mit dem, was gewählt wurde in der Altersklasse. Und genauso ist es mit Sachsen 2019. Okay, da spielt noch die CDU ein bisschen rein, aber eigentlich die Grünen und die AfD richtig krass am Start.
Ja, wir wollten noch mal ein bisschen mehr über die Wählerinnen und Wähler erfahren und haben uns angeguckt, welche Schulformen die denn eigentlich besuchen. Und wir haben hier gesehen, dass die mittlere Reife zum Beispiel in Brandenburg den größten Prozentsatz ausmacht. Und dasselbe auch in Sachsen sind die Leute mit der mittleren Reife auf jeden Fall die stärksten AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler.
Ja, und man hat ja vorhin gesehen, dass die Grünen dann noch mitgewählt wurden von den jungen Leuten. Aber wenn man dann da zu guckt, wo haben denn die Leute grün gewählt? Je ländlicher, desto weniger wird grün gewählt. Ja? Und dann fragt man sich, okay, was passiert auf dem Land? Was passiert auf dem Land mit jungen Leuten? Und da war uns klar, dass wir auf jeden Fall zum Land gehen müssen.
Auf jeden Fall.
Und dann sieht man natürlich auch, dass es viele junge Menschen gibt, die gerade krass politisiert sind auch. Man denkt an Fridays for Future beispielsweise. Und auch da haben wir uns dann tiefer damit beschäftigt, wer sind denn die jungen Leute, die auf Proteste gehen für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel. Und da hat ein Protestforscher beispielsweise gesagt, die Szene, die sich für Klimaschutz einsetzt, ist insgesamt sehr weiß und privilegiert. Und der Protestforscher Dieter Rucht hat auch nochmal weiter gesagt, dass eben, ich lese es jetzt nicht alles vor, aber dass die Protestbewegung der Fridays for Future Jugendlichen hauptsächlich Akademikerkinder sind, hauptsächlich aus der Mittelschicht kommen und Migrantinnen fast überhaupt nicht vertreten sind. So, und für alle, die sich vielleicht fragen, naja, aber die AfD ist ja eine demokratische Partei, die wird ja gewählt, hier nochmal Zahlen dazu, also der Verfassungsschutz zählt 7000 AfD-Flügelmitglieder als Rechtsextreme.
Tendenz steigend.
Und die AfD hat Meinungen, ja, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Björn Höcke, oder wir nennen ihn Bernd Höcke, darf offiziell als Faschist bezeichnet werden. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen, von der Demokratischen Partei ist ein Faschist im Landtag in Thüringen.
Corona ist vorbei.
Ja, Corona wird auch nicht wiederkommen. Hat dann auch tolle Meinungen. Corona ist vorbei. Ja, er sitzt nämlich auch in der Landeszentrale für politische Bildung, oder?
Im Kuratorium, ja. Er saß da im Kuratorium und hat aus Insiderkreisen wissen wir, dass er das total in Ordnung findet, was die Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen für Arbeit macht. Und das ist für uns total besorgniserregend, weil anscheinend die Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen keine Bedrohung für die AfD darstellt. Und das ist ein großes Problem.
Ein riesiges Problem. Ja, wir gehen nur noch kurz durch. Rechte Chatgruppen, ein Riesenthema. Der Mord an Lübcke, der Anschlag in Hanau, Anschlag in Halle. 81% der Befragten sagen, vom Holocaust hätten die meisten Deutschen nichts oder nichts Genaues gewusst. Oder ganze 24% der Jungen unter 30 gibt an, große Wissenslücken über den Holocaust zu haben. Ja, das führt unter anderem dann beispielsweise zu Jana aus Kassel, die glaubt, dass sie Sophie Scholl sei.
So, aber wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, ein bisschen konstruktiver mit der Situation umzugehen und ja. Zu den Leuten zu gehen, wo wir richtig wirksam sein können. Gehen wir also nochmal zurück zu unseren Schülerinnen und Schülern der mittleren Reife. Wo gehen die denn hin, wenn die mit ihrer mittleren Reife fertig sind? Die gehen an Berufsschulen. Hier in der Mitte, die Spalte B, sind viele Leute mit der mittleren Reife und auch im Übergangssystem. Und wir haben auch herausgefunden, dass die Berufsschulen die größte Schulform in Deutschland sind mit über 2,5 Millionen Schülerinnen. Das ist zwar ein bisschen alte Statistik hier, aber wir denken, dass es sich nicht großartig geändert hat. Und deswegen arbeiten wir jetzt mit Berufsschülerinnen.
Ja, und das Fatale ist bei den jungen Leuten, dass es fast gar keine politische Bildung in der Berufsschule mehr gibt. Ich weiß nicht, wie viel Minuten?
Ja, genau. Das Problem ist, dass diese politische Bildung in den Berufsschulen halt total hinten überfällt, was eigentlich total schade ist, weil da ja so viel Kompetenz vermittelt wird. Also Leute lernen tatsächlich was, aber politische Bildung, dem wird halt einfach nicht so richtig Wert beigemessen. Und die Lehrerinnen und Lehrer, die politische Bildung auf Lehramt studieren, sind halt unzulänglich ausgebildet. Das wird beklagt. Es gibt kaum Zeit dafür und dass sich Politik so viel mit Wirtschaft auch abwechseln muss. Das heißt, es bleibt halt letztlich richtig, richtig wenig Zeit. Und der politischen Bildung an Berufsschulen wird einfach viel zu wenig Wert beigemessen. Und in Wirklichkeit würde es eigentlich einem eigenen Schulfach politische Bildung bedarfen, unserer Ansicht nach. Dann müsste man auch nicht mit so Gruppierungen wie den radikalen Töchtern diese schlechte, nicht vorhandene Bildung versuchen auszugleichen und Millionen und wahrscheinlich Milliarden in politische Bildung so außerhalb von Schulen reinstecken.
Ja, aber ganz ehrlich, wurdest du richtig politisiert durch Politikunterricht in der Schule?
Nicht so wirklich.
Also, weil das Krasse finde ich, man wird ja meistens durch Menschen politisiert, also einzelne LehrerInnen, die dann einen so politisieren oder zum Umdenken, zum Andersdenken bringen. Aber was mich am allermeisten politisiert hat, war natürlich Kunst, also politische Aktionskunst. Und ja, daraus ist auch so die Idee der Töchter entstanden. Wir haben gemeinsam, Katharina und ich, zusammen mit dem Zentrum für politische Schönheit 2014 eine Aktion gemacht. Die sieht man hier. Es war die Kindertransporthilfe des Bundes. Und das ging darum, dass der Syrienkrieg 2 Jahre lang schon am Toben war in Syrien. Es war fast aus den deutschen Medien draußen. Keiner hat sich für den Krieg, für den Bürgerkrieg in Syrien interessiert. Und wir haben damals mit dem Zentrum für politische Schönheit der Manuela Schwesig, der damaligen Familienministerin, angedichtet, dass sie ein Hilfsprogramm starten würde für junge Menschen, die vom Krieg betroffen sind und die dann hier mit Pateneltern aufgenommen werden in Deutschland. Es war also eine Hoax-Aktion, die aber ganz schön für Wirbel gesorgt hat.
Und es wurde eine Website dazu geschaltet, wo Leute anrufen konnten. Es ging darum, 50.000
syrische Kinder nach Deutschland zu holen.
Nach Deutschland zu holen, genau. Und dafür wurden Pflegefamilien gesucht. Und wir hatten da so eine mehr oder weniger professionelle Hotline-Zentrale eingerichtet. Und die Telefone standen halt gar nicht still. Es haben halt super viele Leute aus allen möglichen Bereichen in Deutschland angerufen und haben gesagt, sie würden Pflegekinder aufnehmen in ihre Familien. Und das hat uns total überrascht, weil wir dachten erstmal, dass die Leute das viel schneller checken, dass es ein Hoax ist. Haben sie halt nicht gecheckt. Das waren halt super bewegende Anrufe von Leuten, die gesagt haben, muss ich Arabisch sprechen, brauchen die ein eigenes Zimmer? Also die total konkret schon in der Planung waren, eigentlich diese geflüchteten Kinder aufzunehmen. Und wir hatten am Ende irgendwie eine riesige Liste mit Tausenden von Namen und Adressen und Telefonnummern, die alle Interesse daran hatten, diese Kinder aufzunehmen. Und wir wussten nicht ganz genau, was macht man eigentlich, damit, wenn man mit Aktionskunst so eine Riesenwelle und so einen Handlungswillen auslöst.
Ja, also dieser Handlungswillen, dass man es schafft, was, glaube ich, so alle danach suchen, wie bekommt man Menschen dazu, mehr zu tun, als einfach nur zu spenden oder sich aufzuregen über Politik? Also wie bekommt man Menschen dazu, vom Sofa aufzustehen und das zu machen? Und das war einfach ein krasses Beispiel dafür, die Aktion. Eine andere Aktion, die einfach so ins Mark getroffen hat, war damals das Holocaust-Mahnmal, das wir mit dem Zentrum vor das Haus gebaut haben vom Bernd Höcke. Die AfD ist damals 2017 gerade in den Bundestag eingezogen. Deutschland war irgendwie in Schockstarre, man wusste nicht, was zu tun. Aber auch da wieder diese Kunst, ein Mahnmal vor das Haus hinzusetzen, als lautstarkes Zeichen dafür, dass es Menschen gibt, die anders denken. Und vor allem da in der thüringischen Provinz, wo die AfD, aber auch die Faschisten extrem stark sind. Und dieses Mahnmal steht immer noch. Also diese Zeichen durch Kunst zu schaffen, Menschen zu mobilisieren, darin liegt die Kraft und das ist die Idee von den radikalen Töchtern auch.
Ja, und neben total vielen Vorschlägen, die ans Zentrum rangekommen sind, was man alles mal für Aktionen machen sollte, kommen halt auch so Anfragen per E-Mail. Das heißt so, ja, ich mache gerade eine Ausbildung als Erzieherin, das ist hier diese E-Mail. Ich habe aber total viele Leute, die AfD wählen oder faschistisch sind in meiner Klasse. Was mache ich mit denen? Also die gehen dann nicht zu ihren Schulleitern, die gehen auch nicht zu ihren Klassensprechern, sondern die schreiben halt eine Aktionskunstgruppe an, wenn sie politische Probleme in der Schule haben.
Ja, also das heißt für uns sehr klar, da muss was her, die radikalen Töchter müssen gegründet werden, wir müssen aufs Land, wir müssen Jugendliche ganz anders politisieren, als es bis jetzt im Schulunterricht passiert. Und wie wir das gemacht haben oder auch Jugendliche dazu bewegen, das anders zu machen, haben wir uns einfach gedacht, anstatt einen scheiß Flyer zu schreiben, drehen wir einfach mal ein Video und zeigen mal auf, wie wir da ankommen ins Land. Ja, wir kommen immer mit unseren Pferden überall hingeritten. Könnt ihr mal von der Technik ganz kurz zu den Pferden rausschalten auf die Cams? Was machen die denn da? Ah ja, diese frechen Biester.
Alles in Ordnung. Fressen. Läuft.
Läuft aber.
Ja, Frauen lieben ja Pferde, oder Ceci?
Frauen lieben Pferde, aber Frauen werden auch ganz gerne mal unterschätzt, was wir uns aber zunutze machen. Politische Bildung mit Jugendlichen wird unterschätzt und Frauen werden ganz gerne unterschätzt. Und ich bin zum Beispiel früher immer schon sprayen gegangen mit dieser Gucci-Tasche, die ihr hier seht, und ist dann nachts durch die Straßen gelaufen auf High Heels mit einer Gucci-Tasche. Und auf jeden Fall hat einem die Polizei nicht kontrolliert nach Dosen. Das war mega gut. Und so ähnlich läuft das auch bei der BPB ab, oder?
Ja, wir sind ja dankenswerterweise gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung für unsere Arbeit. Das war irgendwie total verrückt, weil es gab diesen Moment von Überschneidung, ne, wo wir kurz gebibbert haben. Willst du das kurz erzählen, was uns zum Bibbern gebracht hat? Das war dieses Jahr, ne?
Nee, das war schon 2019. Aber Philipp Ruch, der Gründer vom Zentrum für politische Schönheit, der wurde ausgeladen vom Bundeskongress für politische Bildung, durfte da nicht sprechen damals, weil gegen das Zentrum für politische Schönheit ermittelt wurde, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und diese Sache wurde ziemlich schnell fallen gelassen dann. Aber trotzdem haben wir uns sehr gewundert und fragen uns jetzt auch, ne, warum ist es okay, dass wir Jugendliche radikalisieren, aber es ist nicht okay,
Philipp sprechen zu lassen.
Ja, ne?
Also es ist okay, ihn auszuladen und gleichzeitig Jugendliche zu radikalisieren. Ist beides okay?
Das ist beides okay.
Okay, das ist doch gut. Naja, also wir können uns auf jeden Fall glücklich schätzen, dass wir von der BPB finanziert werden für unsere Arbeit in Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Das ist fabelhaft, da sind wir jetzt ziemlich viel unterwegs. Und willst du mal zeigen, wo wir waren? Haben wir da schon irgendwelche...
Genau, hier Brandenburg, Thüringen, Sachsen.
Sehr gut, genau. Und wir eiern da durch die Dörfer. Wir wollen nicht ganz genau sagen, wo wir sind, aber wir sind da so auf dem Lande unterwegs. Und unsere Hoffnung ist eigentlich, dass wenn wir so von 30 Berufsschülerinnen und Berufsschülern zwei so weit kriegen, dass sie auch Mahnmäler in die Nachbarsgärten von AfD-Mitgliedern bauen, dass wir eigentlich auf einem ganz guten Punkt sind.
Ja, also das meine ich halt. Das ist das Tolle, unterschätzt zu werden. Weil man kann überall hingehen und wenn man nur zwei findet, dann entstehen vielleicht in ganz Deutschland diese Mahnmäler.
Ah, ja, genau. Und das Tolle ist auch, wir haben eigentlich eine total gute Eintrittskarte, weil wenn wir zum Beispiel bei Berufsschulen anrufen in Brandenburg oder Sachsen und sagen, wir möchten gerne Aktionskunst mit den Berufsschülerinnen machen, dann sagen sie, Aktions was? Ihr seid vom Zentrum für was? Und dann freuen die sich eigentlich, weil die dann manchmal Impro-Theater mögen oder die Oper auch gut finden und einfach sagen, ja, dann kommt vorbei, macht Aktionskunst mit den Schülerinnen, ist erstmal kein Problem.
Genau, und das Impro-Theater, das wir dann machen, das ist dann eher sowas. Dann, wir geben euch nur einen ganz kurzen Einblick. Wir machen Workshops, wo junge Menschen Aktionen nachmachen können und anders politisiert werden. Das heißt, wir identifizieren beispielsweise mit ihnen die Übeltäter, wir besetzen oder hijacken öffentliche Räume, wir ermutigen sie, Banden zu bilden mit den richtigen Leuten.
Wir schleppen eigentlich das ganze Toolkit von Aktionskunst einmal da irgendwo aufs Land, stellen es da ab, erklären ihnen, wie man es benutzen kann und dann schauen wir, was passiert.
Ja, wir haben jetzt wegen Corona die letzte Zeit, haben wir digitale Räume besetzt. Wir haben auf unserem Instagram-Kanal beispielsweise die Christmas Rebel Tasks gemacht, wo wir rausgespielt haben, kleine Tasks gab es jeden Tag zu machen. Beispielsweise am Tag der Menschenrechte ruf im AfD-Büro von Bernd Höcke an und verwickle die Mitarbeiter in ein Gespräch über Menschenrechte.
Wie ist das so angekommen?
Das ist gut angekommen, okay. Haben sie mitgemacht. Oder schicke Beatrix von Storch eine Weihnachtskarte mit Wünschen. Haben wir diese Karten gebastelt. Hier auch das Denkmal der Schande hätte man dann auch an den Berndi rausschicken können. Oder wir haben dazu aufgerufen, welche Features braucht der Bundestagsadler, um das Deutschland zu verkörpern, in dem wir leben wollen? Ja, da gab es dann ganz verschiedene Ideen von unserer Community.
Unser Favorit ist der mit der Vagina, glaube ich, ne?
Auf
oben rechts.
Auf jeden Fall, das ist mein Favorit.
Fand mir gut. Dann sind wir auch so ein bisschen als Corona-Ausweichmanöver in Virtual Reality abgetaucht und haben da sozusagen so einen kleinen Workshop-Auftakt probiert. Das Stück Butter bin ich. Dann gibt es noch Mel, Charlie und Female Protester hier. Das ist ein Still aus einer Doku, die wir gemacht haben von unserem ersten Workshop in VR. Und wir wissen noch nicht ganz genau, ob das mehr so als Simulationsort gut sein kann oder ob das auch ein Austragungsort von eigenen Aktionen wird.
Genau. Ja, aber ich glaube, es ist ja mehr und mehr wichtig, auch die digitalen Räume zu bestimmen, zu besetzen und auch zu definieren, was darf darin gesagt, getan und was ist politisch sein im digitalen Raum, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, was sagen Leute, die mit uns arbeiten, dass beispielsweise, dass man auch mal was wagen muss, sagen sie danach. was sie gelernt haben. Dass man produziert nicht alles, was allen schmecken muss. Und das ist denen ein bisschen klarer geworden. Raus aus der Ohnmacht. Willst du ein paar vorlesen?
Ja, Aufbruchsstimmung ist das, was sie cool finden. Dann denken sie halt, wir sind so linke Atzen, die sie so ein bisschen unsere Meinung überstülpen wollen und sind dann irgendwie so ganz happy, dass es auch mehr um eigene Meinungsbildung geht. Dann sind sie nicht so schockiert. Wir haben viele Leute, die danach bei uns mitmachen wollen und uns E-Mails schreiben. Deswegen bauen wir jetzt gerade auch so eine kleine Database auf an Leuten, die wir vor Ort so ein bisschen mit einbinden können, wenn wir da was machen. Und ist erstmal total inspirierend auch für uns, mit denen zu arbeiten, weil wir sind auch so ein bisschen, dass wir denken, wer weiß, wer da jetzt vor uns sitzt. Wir haben davor ja viel an Kunsthochschulen gemacht, wo man mit mega brainy Kreativleuten zusammenarbeitet und haben uns ja auch so ein bisschen bewusst davon abgewendet. Und da kommen auf jeden Fall schöne Ideen von Leuten, die man eigentlich, wenn man einen Tag mit denen verbracht hat, eigentlich ziemlich leicht anstecken kann. Mit Aktionskunst, das ist eigentlich schön.
Ja, also ich glaube, das Allerkrasseste, was ich mitnehme, ist, dass man tendenziell wirklich hingeht und einfach vielleicht sowieso junge Menschen unterschätzt. Und man geht da hin und die haben die geilsten Ideen. Mit denen macht es so viel Spaß und es ist so wichtig, wenn da einfach Leute hinkommen und sich für sie interessieren und man sich für sie einsetzt und irgendwie zuhört. Das ist einfach der absolute Hammer. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, ich glaube, dieses Statement, das ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsstatements. Wir können doch mehr erreichen, als uns Leute versuchen, glauben zu machen.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding, da sprechen wir in unseren Workshops eigentlich mehr drüber, über dieses Think Big, ne? Dass man jungen Leuten, die jetzt auch, weiß ich, gar nicht so wahnsinnig inspiriert von tausend Sachen sind, einfach so ein bisschen diese Denke, dass man große Dinge verändern kann, dass man überhaupt Sachen verändern kann, mit an die Hand gibt. Und das ist irgendwie schön, das zu sehen, wie die aufblühen.
Auf jeden Fall. Ja, Macht kommt vom Machen, macht mit. Für uns ist das ja auch eine Möglichkeit. Wir suchen auf jeden Fall Hackerinnen, die Teil unseres Teams werden wollen. Wir suchen Anwältinnen und wir suchen allgemein radikale Töchter.
Du hast es hier so gegendert, ne? Was ja auch richtig ist. Aber wir arbeiten ja auch nicht nur mit Frauen. Also wir arbeiten auch mit Männern.
Auf jeden Fall. Wir arbeiten auch mit Dudes. Okay, vielen, vielen Dank.
Danke.
Danke, dass wir uns vorstellen konnten. Du wolltest noch ein paar Fragen fragen, Esther?
Auf dem Weg zu euch. Mhm. Hi.
Hi.
Vielen, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Super spannend.
Auch für mich persönlich. Ich habe tatsächlich ein paar Fragen an euch. Und zwar... Ihr habt ja jetzt schon darüber gesprochen, dass es dieses Jahr ein bisschen anders lief wegen Corona. Habt ihr das Gefühl, dass ihr trotzdem, also auch wenn ihr nicht vor Ort sein konntet, einen guten Zugang zu den Jugendlichen finden konntet und da jetzt, also trotz der Schwierigkeiten mit Corona, gute Möglichkeiten hattet?
Also ich fand es schon ganz schön schwer, muss ich sagen. Also ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, an eine Berufsschule zu gehen per Zoom. So, ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte. Ich habe auch lange und viele Telefonate mit der Bundeszentrale darüber geführt, was sich alles transportiert neben Faktenwissen. So, dass man halt hinkommt, mit den Leuten arbeitet. Und ich glaube nicht, dass das über Zoom möglich wäre. Deswegen haben wir auch viel aufs nächste Jahr geschoben, was dann sicherlich ein bisschen anstrengend wird. Wir haben digital Workshops ausprobiert, die haben auch in Teilen Spaß gemacht, aber was wir gemerkt haben, ist, dass wenn wir mit Initiativen und Vereinen zusammenarbeiten zum Beispiel, dass die das selber total schwierig finden, junge Menschen zum Beispiel an einem Samstag 3 Stunden vor Zoom zu kriegen. Ja, das heißt, die, also alle hatten irgendwie total tolle Pläne und haben irgendwie super Programme angeboten, aber die Jugendlichen dann tatsächlich dahin zu bewegen, daran teilzunehmen, das war schwierig.
Ja, und ich glaube, man muss da echt nochmal unsere Zielgruppe auch sagen. Ich glaube halt wirklich mit jungen, schon politisierten jungen Menschen, die sowieso auf Demos gehen und so weiter und so fort, ist es halt nicht so ein Problem, das haben wir auch gemerkt. Aber unsere Zielgruppe, Leute, die eigentlich denken, was hat Politik mit mir zu tun, wer bin ich, dass ich die Welt verändern kann und so, das ist einfach schon so eine Haltung, da muss man echt so ins Klassenzimmer gehen und ja, das Aufbrechen und die ja, irgendwie radikalisieren, dass sie was tun können, auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall mehr, also besser über Präsenz erreichbar wahrscheinlich als online, okay. Wie sind denn jetzt die Pläne fürs nächste Jahr? Also es ist ja noch, man ist ja super schwierig immer abzuschätzen, wie geht's weiter, wann ist wieder normaler Schulbetrieb, wann könnt ihr vielleicht auch wieder vor Ort sein? Habt ihr da jetzt schon feste Pläne fürs nächste Jahr, wie ihr euch das so vorstellt?
Ja, also wir gehen jetzt erstmal, man hat ja im letzten Jahr gesehen, dass es auf jeden Fall mit den steigenden Temperaturen und damit, dass man rausgehen konnte, dass es dann besser wurde, dass man sich auch wieder begegnen kann. Darauf wollen wir auf jeden Fall setzen. Dann sind ja Bundestagswahlen nächstes Jahr. Das heißt, das ist ein absoluter Fokusschwerpunkt von uns, da auch viel, viel Arbeit reinzustecken. So, was bedeutet diese Wahl auch für uns? Ich glaube, es ist ein absolutes Umbruchjahr, auch durch Corona. In welche Richtung wird unsere Welt auch gehen in Zukunft? Also das ist auf jeden Fall, und wir hatten ja auch ein bisschen Zeit jetzt, uns einzustellen, dass man vielleicht doch, also wo man digital auch was machen kann, ist eben dann über soziale Medien, also so Thema Instagram, Leute irgendwie damit holen oder Communities bauen oder irgendwie mit MultiplikatorInnen, die dann vor Ort in den Orten dort mit ihrer Community nochmal anders sprechen. Also darauf wollen wir ein bisschen mehr setzen, aber natürlich hoffen wir, dass wir da hinreisen können.
Und nochmal zurück in die Schulen, also wenn ihr vor Ort sein könnt, wie sind denn eure Erfahrungen mit den LehrerInnen? Also ist da eher gute Erfahrungen oder ist es eher schwierig? Also weil ihr habt ja jetzt auch erzählt, dass ihr quasi auf diese Unterschätzung zählt quasi, also dass ihr da hingeht und die wissen zum Teil noch gar nicht genau, was ihr vorhabt. Merkt ihr dann eher eine Abwehr oder eher, dass sie sich freuen und euch da auch gerne unterstützen?
Also ich finde, es ist so ein bisschen, wie du dich vielleicht auch an deine eigene Schulzeit erinnerst oder ich mich zumindest an meine. Du hast ja einfach so manche richtig, richtig patenten, engagierten Lehrerinnen, die immer dafür sorgen, dass irgendwie so, weiß es ich, geile Impulse von draußen kommen, ja, die dafür sorgen, dass du Platz hast für Projektwochen, die einfach super engagiert sind und die haben wir glücklicherweise auch kennenlernen dürfen. Und ich muss aber auch sagen, dass wir auf jeden Fall richtig Schwierigkeiten haben, überhaupt erstmal an diese Berufsschulen dranzukommen, ne? Das ist wirklich, also wir haben das hier so ein bisschen lustig gesagt, dass die Impro-Theater mögen und ich meine, dann können wir auch sagen, wir machen aber kein Impro-Theater, was bringt es dann auch irgendwie? Die Lehrer, mit denen wir zusammen zu tun hatten, finden das richtig cool und wissen auch um den Wert der Arbeit und setzen sich dafür ein, dass das stattfinden kann.
Aber also deine Frage ist auf jeden Fall ja total wichtig, weil es auf jeden Fall ein riesiges Problem gibt, vor allem in den Bundesländern, in denen wir arbeiten, dass schon die Schulsysteme an sich total von der AfD auch unterwandert sind und von LehrerInnen, die das tunlichst vermeiden wollen. Das heißt, ja, also wir versuchen ja nicht nur an die Schulen zu kommen, sondern unser Ziel ist auch halt diese Zielgruppe an jungen Menschen auch dann vielleicht über die Arbeitgeber zu erreichen, dass man irgendwie da nochmal einen Zugang dazu findet, dass man einfach so ein Zeichen setzt. Also daraus kam unsere Idee auch, uns zu gründen, eben nach Chemnitz, nach den Nazi-Aufmärschen da. Und du hattest überall auch Unternehmer oder Mittelständler, die gesagt haben, das kann so nicht weitergehen, dass wir so durchwandert sind von diesen rechten Strukturen und dass man da irgendwie nochmal ansetzt und auch dort politische Bildung macht, in den Betrieben direkt oder über Gewerkschaften. So. Das,
ja. Super, also kriegt ihr da auch ganz viel Zuspruch. Sehr gut. wie ist es denn, wenn ihr dann in den Schulen wart? Also habt ihr dann, bleibt ihr weiter in Kontakt mit den Jugendlichen oder auch mit den LehrerInnen oder Schulen oder wie läuft das dann ab? Also bleibt ihr weiter zum Beispiel als Ansprechpartnerinnen für die verfügbar?
Ja, wir haben eine Hotline, da kann man einmal alle 2 Wochen anrufen, wenn man Probleme hat. Wir haben auch schon, also wir sammeln ja im Prinzip, es gibt uns ja seit diesen 1,5 Jahren jetzt und wir sammeln so ein bisschen auch so die Bedarfe ein und haben mit ehemaligen Teilnehmenden gesprochen, die dann zum Beispiel gesagt haben, es wäre so geil, wenn ihr so ein Büro hättet, wo man einfach immer hinkommen kann. Ja, also finde es total interessant in dieser digitalen Zeit, wo man denkt, okay, wir sind über Instagram, unsere E-Mail-Adresse, hier ist die Telefonnummer, dass die Leute trotzdem einfach super gerne einen Ort hätten, wo sie hinkommen können. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Und das sind natürlich Sachen, die nehmen wir jetzt alle so mit und gucken, wie wir uns dann einrichten können im nächsten Jahr, vielleicht noch nicht mit Corona und sowas, aber im Jahr danach. Dass man vielleicht tatsächlich wie so eine Art Anlaufstelle wird, auch physisch, ob jetzt in Berlin oder in kleinen Ablegern sonst wo auf dem Lande. Das ist total interessant, aber ansonsten ist es ein bisschen schwierig, finde ich, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Und ich muss echt nochmal sagen, wie diese Berufsschülerinnen, die sind so krass eingebunden, die haben einfach gar keine Zeit. Ne? Das ist für uns so hart, an irgendwie, wir kämpfen um jede Minute, die wir mit denen Zeit verbringen können. Und das ist dann auch schon, in den Berufsschulen hast du ja auch dann so gymnasiale Bereiche und dann mehr so gemischte Bereiche. Und wir kriegen viel mehr Zeit mit den Gymnasiasten zum Beispiel, als mit den durchmischteren Bereichen. Und das ist so interessant, das ist einfach im Prinzip schon, ja, also wer hat Anspruch auf politische Bildung? Ja, von wem wird gedacht, ja, vielleicht mit Gymnasiasten, dass die dann einfach mehr Zeit politische Bildung kriegen als Leute mit Haupt- und Realschulabschluss? Was bedeutet das? Ja? Ja. Weil das sind alles Leute, die gehen wählen. Ja, das, und das finde ich einfach also eklatant. Wir konnten das hier nicht alles unterbringen. Ist auch super langweilig zu lesen, diese Forschung, die stattfindet, warum politische Bildung an Berufsschulen nicht stattfindet. Super interessant. Ist eigentlich ein Riesendesaster. Was wir nicht gesagt haben, ist zum Beispiel, dass Politik so der Unterricht ist, der am meisten von irgendwelchen Vertretungslehrern, die fachlich überhaupt nicht dafür ausgebildet sind, übernommen wird. Ja, diese 17 Minuten aus dem Ankündigungstext, das ist einfach eine Zahl. Und ich sage immer so, was lernt man in 17 Minuten in einer Woche? Ja, die Leute haben mehr Gitarrenunterricht pro Woche als Demokratiebildung und politische Bildung. Was kann man dann erwarten? Daraus werden halt einfach keine patenten Demokraten. Und dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn die alle AfD wählen.
Ja. Was würdet ihr euch denn von der Politik an Unterstützung wünschen? Also jetzt einerseits, um genau sowas aufzulösen. Also habt ihr da konkrete Vorstellungen, wie man es anders machen könnte? Aber auch, um eure Arbeit noch mehr zu unterstützen.
Naja, ich glaube, es müsste erstmal, also was du auch gesagt hast gerade mit dieser Zeit, das ist halt echt krass. Ne? Das sind halt 16-Jährige, die nach der Schule in einer 40-Stunden-Woche in einem Ausbildungsbetrieb sind, plus sie sind in der Schule. Und da bleibt, also und meistens ist es körperliche Arbeit, da bleibt einfach nicht viel Zeit. Und ich glaube auch, was ich mir einfach von der Politik generell wünschen würde, ist dieses ganze Thema, wie kann ich Familie vereinbaren mit meinem Beruf? Also diese ganze Dinge einfach nochmal größer zu denken. Familie muss vereinbart werden. Es muss aber auch vereinbart werden, dass ich mich in Vereinen oder ehrenamtlich engagieren kann. Dass wir dafür Zeit einräumen, auch jungen Menschen, vor allem jungen Menschen von Anfang an, dass sie sich wirkmächtig fühlen. Also, weil das ist ja das Problem. Du gehst mal hoch, ne, und du fühlst dich nicht wirkmächtig. Du hast nicht das Gefühl, dass du etwas in dieser Gesellschaft verändern kannst, dass es einen Unterschied macht, was du denkst, was du wählst, wer du bist. Und das müsste eklatant geändert werden. Und ich glaube, da müssten natürlich auch Anreizsysteme geschaffen werden für Unternehmer, innen dann eben ihren Auszubildenden mehr Raum zu geben, sich einfach in der Freizeit auch politisch oder im Verein oder sonst wie zu engagieren.
Ja, die letzte Frage ist, also wenn ich mir jetzt euren Talk angeschaut habe und total begeistert bin und sage, ja genau, sowas suche ich für meine Schule zum Beispiel, sei es als Lehrerin, Schulleiterin oder auch vielleicht Jugendliche, die von euch hören und sagen, wow, toll. Da habe ich Lust drauf, wie erreiche ich euch? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt eine Hotline, aber wie kann ich euch denn dann konkret erreichen?
Auf unserer Webseite, ne, uns eine E-Mail schreiben bei radikaletöchter.de, da kann man dann draufgehen auf Join beispielsweise, da könnte man sich bewerben, um bei uns mitzumachen, beispielsweise, was wir gesagt haben, als Hackerin oder als Anwältin oder auch so als radikale Tochter.
Ja, sonst kann man uns auch einfach buchen. Wir kommen dann vorbei mit unserem Aktionskunst-Toolkit und genau, einfach über die Website oder anrufen und dann verabreden wir uns.
Super. Okay. Ja, ja, vielen Dank. Dankeschön für den tollen Vortrag und auch das Interview und für eure tolle, mutige, wichtige Arbeit. Danke.
Danke.
Ciao.